Wir machen mal weiter mit dem Thema Jesus kommt wieder. Und nochmal kurz zusammenfassen vom letzten Mal. Wir Christen, wir haben ja diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Die Wiederkunft Jesu ist eigentlich die Zielsetzung, die Hoffnung, die wir im Glauben haben und den Glauben an Jesus haben. Und diese Hoffnung hält uns auch aufrecht und gibt uns Zuversicht, gibt uns immer wieder, jawohl, wir sind durch Jesus Christus gerechtfertigt, wir sind durch Jesus Christus erlöst und er wird wiederkommen und die Erlösung wird noch vollkommen geschehen. Und diese Hoffnung, wie der Paulus schreibt im Römer 5, Kapitel 5, Vers 5, diese Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Also wir haben gesagt, Jesus kommt wieder in seinem Reich der Herrlichkeit. Und er kommt als König der Könige, als Herr der Herren zurück auf diese Erde. Und wenn er wiederkommt, wird Wiederherstellung geschehen. Apostelgeschichte sagt uns von Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wenn Jesus wiederkommt. Zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu wird mit den Gläubigen was passieren. Sie werden in einem Augenblick verwandelt, umgestaltet, entrückt oder verherrlicht, unsterblich gemacht und mit Jesus vereinigt. Sie werden Jesus gleich sein und als Söhne Gottes offenbar sein, vollkommen sein. Das ist das, was wir als Gläubige dann erleben werden, wenn wir zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu hier auf der Erde sind. Und das ist eigentlich eine phänomenale Sache. Wir werden Jesus gleich sein. Haben wir ja letztes Mal ganz genau gelesen, diese Schriftstellen. Und diese verschiedenen Ausdrücke, verwandelt werden, umgestaltet werden, entrückt werden, verherrlicht werden, unsterblich gemacht werden, sind eigentlich immer das Gleiche vom Sinn her, nur anders ausgedrückt. Und im selben Moment, wenn dies geschieht, werden auch die entschlafenen Christen, die verstorbenen Christen alle zusammen auferstehen und sie werden einen neuen Leib bekommen, einen geistlichen Leib, um mit Jesus zusammen und mit uns zusammen zu herrschen und zu regieren. Dann wird auch die Welt, so wie sie in dieser Art und Weise, in dieser Gestalt, wie wir sie jetzt kennen, wird sie vergehen. Sie wird umgestaltet. Sie wird auch diesen Tod letztendlich verlieren. Sie wird auch vollkommen gemacht werden. Sie wird wiederhergestellt werden, wenn Jesus wiederkommt in seinem Reich, in seiner Herrlichkeit. Und sie wird, die ganze Schöpfung wird Unsterblichkeit anziehen, so drückt es der Paulus aus. Also es wird ganz eine andere Sache sein wie jetzt. Und es steht nirgends in der Bibel, dass dann erst einmal ein dritter Weltkrieg kommen muss und dass Katastrophen über Katastrophen kommen müssen. Jesus kommt zu seiner Zeit ganz plötzlich und völlig unerwartet. Was natürlich schon geschieht, ist, dass auch Gericht geübt wird in dem Moment über all diejenigen, die nicht geglaubt haben, über all diejenigen, die Jesus nicht als ihren Herrn, als König, als Erlöser angenommen und bekannt haben. Das kann man nicht wegdiskutieren, aber es muss nicht sein, dass das Gericht jetzt da jahrelang dauert und dass das im fleischlichen, natürlichen Bereich mit militärischen Mitteln und Naturkatastrophen abgehen muss. Denn wenn wir Christen in einem Nu verändert werden, verwandelt werden, seine Herrlichkeit anziehen, dann wird das Gericht in dem Moment auch passieren über all die anderen. Wie das dann genau, das werden wir dann schon sehen. Das ist uns eigentlich zweitrangig. Für uns ist jetzt wichtig, erstens, dass wir mit dabei sind, zweitens, dass wir so viel wie möglich dahin bringen, dass sie auch dabei sind, um da die Errettung vollkommen zu empfangen. Das heißt, der Leib, der jetzige Leib, den wir haben, wird erlöst werden durch diese Umgestaltung, Verwandlung und Verherrlichung und so weiter. Aber eine genaue chronologische Vorhersage und einen detaillierten Ablauf kann man momentan nicht geben, weil so genau schildert uns das die Bibel nicht. Wir werden es dann schon sehen, müsste ich ganz einfach sagen. Also, wir haben ja verschiedene Ausdrücke gefunden von Paulus, wie er es nennt, und ich habe dann noch eine Bibelstelle hier dazugefügt. Da nennt es Umgestalten. Das ist Philipper 3, 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also ist noch ein Ausdruck hinzugekommen zum letzten Mal, umgestalten. Jetzt haben wir verwandeln, umgestalten, entrücken, verherrlichen, mit Jesus vereinigt werden, geoffenbart in Herrlichkeit, die Erlösung des Leibes, ihm gleich unsterblich gemacht. Das sind die verschiedensten Ausdrücke hier in der Bibel zum Finden, die immer das Gleiche meinen und es dann geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Es wird so sein bei der Erscheinung Jesu und der Auferstehung der Toten. So, jetzt komme ich noch zu einer weiteren Bibelstelle im Hebräerbrief, Kapitel 12, ab Vers 26. Diese Bibelstelle, die wird gerne missverstanden und falsch ausgelegt und teilweise sogar missbraucht. Ich lese die drei Verse jetzt mal vor. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Hier nennt er das Erschüttern. Dass die Welt erschüttert wird, wird dann gelehrt in den Gemeinden und gepredigt. Immer dann, wenn irgendwie Wirtschaftskrisen sind, wenn Naturkatastrophen sind, dann wird diese Bibelstelle hier hervorgekramt und ja, jetzt sind wir wieder soweit. Jetzt wird wieder alles erschüttert. Aber der Paulus oder der Hebräerbrief sagt aber das gar nicht, dass da von einer Wirtschaftskrise oder von einer Naturkatastrophe irgendwo geschrieben wird, sondern er schreibt hier, er bezieht sich auf eine Bibelstelle im Alten Testament und schreibt, dass diese Schriftstelle andeutet die Verwandlung der Dinge, dass die kommt, dass die ist. Also nicht zuerst erschüttert und dann kommt die Verwandlung der Dinge, sondern diese Erschütterung ist die Verwandlung der Dinge. Weil, das kannst du dir bildlich vorstellen, wenn Jesus kommt und wir werden verwandelt, wir werden umgestaltet, die ganze Schöpfung wird umgekramt, Gericht kommt über die Ungläubigen, dass das eine ganz schöne Erschütterung gibt, das ist auch normal, oder? Also es wird nicht so sein, wie in der Regel gesagt wird, ach, dann ist Entrückung, auf einmal sind die Christen weg und ja, jetzt sind sie irgendwo, wissen wir nicht, wo sie sind und alles läuft so geschmiert weiter. Es wird eine mächtige Erschütterung geben über die ganze Erde. Himmel und Erde, hier heißt es, wird der Herr bewegen. Nicht nur ein bisschen Wirtschaft und ein bisschen Erdbeben, er wird alles verwandeln. Und da muss man die Bibel doch einfach ein bisschen genauer lesen und nicht einfach alles so annehmen, was man mal irgendwo gehört oder gelesen hat, ob das auch wirklich so dasteht. Weil so viele Irrlehren und Unwahrheiten in christlichen Kreisen sich festgesetzt haben und das ist ein Problem. Weil es ist nicht so, wenn alle meinen, dass das richtig ist, dass dann passt. Also Gott richtet sich nicht nach der Mehrheit, was die Menschen glauben und sagt dann auch, ja, dann stimmt halt. Dann stimmt trotzdem nicht. Und wenn alle Menschen an ihr Glauben aufgesessen sind, dann wird Gott das nicht tun. Problem ist bloß, solche Irrtümer, die man als Wahrheit anerkennt, binden die Menschen trotzdem. Jesus sagte, die Wahrheit werden wir erkennen mit durch ihn und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wenn wir Irrlehre, Unwahrheit glauben, im Umkehrschluss, wird sie uns binden und Probleme bereiten. Und Angst, in dem Fall Angst, auslösen, weil, oh jetzt, huch, was wird denn alles passieren? Das ist die Folge von dieser Irrlehre. Unwahrheit macht unfrei, Wahrheit macht frei. Und vor allem die Lügen der Religion in christlichen Kreisen macht unfrei. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. So, jetzt kommt die brennendste Frage, die ja die meisten wissen wollen, unbedingt wissen wollen. Wann wird das sein? Wann kommt Jesus wieder? Und da werden natürlich Theorien aufgestellt in christlichen Kreisen. Und dann wird umhergerechnet und dann wird im Alten Testament anhand von Jahrwochen gerechnet und gezählt und gemacht und getan. Und immer wieder kommt einmal einer drauf, ja, jetzt müsste es eigentlich sein. Und wie man in den 80er Jahren meinte, also jetzt müsste Jesus wiederkommen, wenn man das hier so berechnen. Ist leider so nicht passiert. Die Berechnerei war falsch. Jesus ist nicht gekommen. Und ich kann diese Frage ganz schnell beantworten. Wann wird das sein? Ich weiß es nicht. Ich stelle hier keine Theorie auf. Ich weiß es nicht. Und die Bibel sagt es uns auch nicht. Die Bibel sagt nur, dass er zu seiner Zeit kommen wird. 1. Timotheus 6, 14 und 15. Die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der Könige, König der Könige und der Herr der Herren. Zu seiner Zeit. Und du brauchst auch da nicht die Zeichen der Zeit zu deuten, weil das haben schon so viele gemacht und haben sich verdeutet. Er kommt zu seiner Zeit, wenn er meint, dass Zeit ist. Eine der letzten Aussagen Jesu vor seiner Himmelfahrt war, Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wir würden sagen, das geht euch nichts an. Auf Bayerisch. Es ist nicht die Sache von Menschen, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater selber festgesetzt hat und sich die Zeiten kann er auch ändern, wie er will. Also wer sollte Gott vorschreiben, so musst du es machen oder so oder zu dem Zeitpunkt oder zu jenem Zeitpunkt? Das kann keiner. Aber uns geht es nichts an. Wir haben die Gnade empfangen, dass wir Erlöste sind, gerettet wurden durch sein Evangelium und es ist erst einmal Genüge. Alles Weitere ist eine Extrasache. Und da dürfen wir wirklich froh sein, dass wir zu denen gehören, die Jesus erkennen durften. Und dann wird ja oft der Ausdruck die letzten Tage benutzt. Aber die letzten Tage, die haben begonnen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Die letzten Tage sind jetzt fast 2000 Jahre her und es sind immer noch die letzten Tage. Stimmt das, was ich hier sage? Es steht nämlich auch in der Apostelgeschichte, und zwar im Kapitel 2, Vers 16 und 17. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Er bezieht sich auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da wurde durch den Propheten Joel gesagt, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und so weiter und so fort. Und er gießt immer noch den Heiligen Geist aus. Wenn jemand gläubig wird und er will von Gott den Heiligen Geist, dann kommt der Heilige Geist und nimmt Raum ein und Wohnung in diesem Gläubigen. Also die letzten Tage sind noch nicht vorbei. Weil wenn schon gewesen wären, dann was wären dann jetzt für Tage, wenn die letzten schon waren oder die letzten erst noch kommen, dann hätte er hier die Apostelgeschichte einen Fehler enthalten. Er hat ja nicht gesagt, dass die letzten Tage bloß 5 oder 6 Tage sind. Man könnte es ja hochrechnen, wie viel das 2000 Jahre dann Tage sind, ne, wenn jemand lustig ist. Aber ist ja egal. Wir wissen ja nicht, wie lange das die Tage noch gehen. Gut, also wir kennen den Zeitpunkt der persönlichen Wiederkunft Jesu nicht und wir werden ihn auch nicht kennen. Wir werden bloß staunen, wenn er da ist. Und ihn bestaunen, haben wir letztes Mal gesagt. Wir werden Jesus bestaunen, wenn er wiederkommt. Aber eines wissen wir. Das steht im Römer 13, 11. Und dies tut all solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kommen. Also jeden Tag kommen wir einen Tag näher an die Wiederkunft Jesu Christi heran. Ist eigentlich logisch. Und selbst wenn die Wiederkunft Jesu jetzt noch 100 Jahre dauern würde, dann sind wir morgen schon einen Tag näher, logischerweise. Aber ich weiß es nicht, ob es noch 100 Jahre dauert oder übermorgen ist oder 1000 Jahre dauert. Und es wird auch keiner wissen können. Außer der Heilige Geist würde das irgendjemanden einfach offenbaren. Aber anhand der Schriftstelle kann ich mir nicht vorstellen, dass er das tun würde. Also müssen wir ein bisschen geduldig sein. Die ersten Christen zu der Zeit dachten ja, es ist jeden Moment soweit, dass Jesus wiederkommt und dass so richtig zack, zack losgeht. Und naja, das war dann nicht so. Und dann, schreibt uns der Petrus, sind da einige aufgetreten. Die haben dann spotten angefangen und haben gesagt, wo ist denn nun die Verheißung seiner Ankunft? Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Was habt ihr uns erzählt? Das ist nachzulesen im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 3 und dann Vers 4 und Vers 8. Dass ihr dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Unser Gott hat einfach nicht unseren Kalender. Er hat einen anderen. Seine Zeitrechnung ist seine Zeitrechnung. Und wo wir meinen, die letzten Tage, und rechnen mit Tagen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dann rechnet Gott anders. Für ihn kann das auch 1000 Jahre sein. Also er hat einfach eine andere Skala für Zeit als wir. Und darum brauchst du nichts denken, wenn jemand sagt, ja, wo ist denn das mit dem Jesus? Es ist schon 2000 Jahre her. Glaubst du doch selber nicht, dass der noch einmal wiederkommt? Ist er schon 2000 Jahre tot? Dann kannst du sagen, nein, der lebt schon wieder 2000 Jahre. Tot war er bloß 3 Tage. Das ist die Wahrheit. Und sie werden alle mal staunen, wenn er wiederkommt. Aber Gott ist einfach geduldig mit Menschen und er ist geduldiger als wir alle zusammen. Und er sagt uns der Petrus auch noch im 2. Petrus 3,9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also das ist Gottes Ziel. Darum dauert es scheinbar so lange, weil er will, dass Menschen gerettet werden, weil er will, dass sie noch umkehren, weg von ihren Götzen, von ihren selbstsüchtigen Wegen und eigenen Begierden hin, um Buße zu tun, um zu Jesus zu kommen. Buße bedeutet umzukehren zu Jesus. Nicht zur Buße 5 Vaterunser und 5 gegrüßetseiste Maria beten, das ist Käse. Buße bedeutet umzukehren zu Jesus zu kommen, zu dem, der am Kreuz für die Sünde gelitten und gestorben ist. Schreibt der Petrus aber weiter, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also ist ja schon sehr interessant, was der Petrus hier schreibt. Allerdings eben wieder so, dass man es ganz leicht verdrehen und missdeuten könnte. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Das ist meine erste Aussage gewesen hier. Er kommt wie ein Dieb. Wie kommt ein Dieb? Ganz überraschend, völlig unerwartet. Überhaupt nicht damit rechnet, plötzlich ist er da und beraubt. So kommt ein Dieb. Weil wenn du wissen würdest, wann der Dieb kommt, dann würdest du dich auf die Lauer legen und wenn er kommt, würdest du ihn ertappen, überraschen oder vielleicht einen Knüppel über den Kopf ziehen, ich weiß es nicht, oder sonst irgendwie Polizei rufen. Und der Herr wird, wenn er wiederkommt, in ähnlicher geheimnisvoller Art und Weise kommen. Und wir beschleunigen, sagt der Petrus, die Ankunft Christi. Wir können es mit Sicherheit dann aber auch verzögern, wenn das nicht so läuft auf der Erde hier, wie Gott sich das vorgestellt hat. Dann dauert es halt einfach noch ein bisschen. So, und jetzt sagt er hier, dass alles wird aufgelöst und die Himmel und die wird im Feuer geraten und die Elemente im Brand zerschmelzen, also doch Weltuntergang. Könnte man jetzt hier so oberflächlich dann schon so rauslesen. Atomkrieg und so weiter und so fort. Aber er sagt ja hier, dass die Himmel in Feuer geraten. Und es wird weder eine Atombombe noch ein Zündholz den Himmel anzünden können. Also muss das zwangsläufig eine geistliche Sache sein, die er hier meint. Das wird sein am Tag Gottes. Und es wird nicht eine Armee sein und nicht eine Waffe und nicht sonst irgendwas. Es wird die Herrlichkeit Gottes sein, die das alles in Feuer bringt und die das alles auflöst, was unter der gefallenen Schöpfung ist. Denn der Himmel, wir haben ja gelehrt, da ist ja nicht das blaue Firmament da oben gemeint oder in der Nacht der Sternenhimmel, sondern der Himmel sind geistliche Welten, geistliche Regionen, geistliche Ebenen. Und dieser Himmel, in dieser geistlichen Region, sage ich so, weil sonst wird es missverstanden, wo der Satan unterwegs ist und die Dämonen, die über diese Erde ihr Netz ausgebreitet haben, das wird im Brand aufgelöst. Das wird vernichtet werden, weil der Satan und seine Dämonen werden noch viel tiefer landen. In den Feuersee werden sie gehen müssen, so wird es ausgedrückt. Sie werden dort gepeinigt und da wird übrigens auch, da werden Bücher verkauft, da wird ein Geschäft gemacht und da wird da geschrieben, dass die Menschen, wenn sie in die Hölle kommen, da unten vom Satan und seinen Dämonen gepiesackt werden und was weiß ich alles. Und das ist meine Meinung, dass das hinten und vorne nicht stimmen kann, weil wenn da unten der Satan und seine Dämonen wieder die Macker wären und bloß die Menschen ärgern und piesacken und sie selber werden nicht gepeinigt und geplagt und sie können da wieder ihr Unwesen treiben, das kommt für mich so nicht in Frage. Das kann ich nicht nachvollziehen und kann ich auch nicht in der Bibel so sehen. Denn der Urheber des ganzen Bösen, das es überhaupt gibt auf der Erde, sind nicht die Menschen, sondern es ist der Satan und seine Dämonen und seine Engel. Das ist der Urheber und der wird in das Feuer geschmissen, in das Höllenfeuer. Und er wird Pein leiden und er wird in erster Linie der sein, der gepiesackt wird. Und alle anderen, die ihm gedient haben, natürlich mit. Aber nicht, dass er da wieder unten so der große Meister wäre und die Menschenseelen da Tag ein, Tag aus quälen darf, dass er wieder seinen Spaß dran hat. Also dem wird sein Spaß da unten wirklich gründlich vergehen. Okay, gibt es da noch Hebräerbrief-Schriftstelle, die auch ähnlich ausdrücken, so ungefähr Weltuntergang? Hebräer 1, 10, 11, 12. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind die Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Du aber bist dasselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Also hier sehen wir ganz klar wieder die Bildersprache der Bibel und wie man das damals einfach so ausdrücken musste, weil man nicht mehr Erkenntnis gehabt hat zu der Zeit. Die Leute damals wussten ja nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Und wenn du versuchst, eine Kugel zusammenzurollen, dann wirst du lang rollen. Wenn man aber meint, die Erde ist wie ein Pfannkuchen, dann kann man dann aufrollen. Aber er sagt aber hier noch klar, wie ein Kleid hier noch und dann, und sie werden verwandelt werden. Also dieses Aufrollen, dieses Untergehen bedeutet ansonsten nichts anderes wieder, wie es wird verwandelt werden, es wird was Neues geschehen, das Neues wird gemacht. Es gibt ja auch mal im Alten Testament eine Stelle, dass Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und wenn du einen Töpfer vorstellst, der formt da auf seinem Töpferdrehteller eine Vase und irgendwie wird es nicht so, wie es werden sollte. Und dann macht das Bums und den ganzen Ton wieder zusammenkneten und probiert das halt nochmal neu. Das ist auch so, jetzt machen wir es nochmal neu. Oder deshalb macht er nicht alles kaputt und wirft den ganzen Ton weg. Er macht halt einfach neu. Er verwandelt das Ding in ein neues, in ein besseres. Und genauso wird Gott seine Schöpfung, die ja aus der Herrlichkeit gefallen ist, die unter die Sünde versklavt wurde, die einfach nicht so rund läuft mehr, wie sie ursprünglich geplant war. Er wird sie neu gestalten, diese Erde und auch die geistlichen Regionen um die Erde herum. So, also wir haben vorher gehört, unser Vater ist sehr geduldig. Er ist geduldiger als wir alle Menschen und er will, dass alle Menschen, möglicherweise alle Menschen gerettet werden und das können wir beschleunigen und wir können es vielleicht sogar verhindern, wenn wir uns dumm anstellen. Aber nicht nur er ist geduldig, sondern wir sollen auch geduldig sein. Schreibt uns hier in dem Fall der Jakobus. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Also wissen wir wieder, wie lange dass wir Geduld haben sollen. Bis zur Ankunft des Herrn. So wie der Bauer, sagt der Hirte, auf die köstliche Frucht der Erde wartet und Geduld hat, bis regnet, bis bewässert wird und bis dann das, was er angebaut hat, dann auch die Ernte hervorbringt. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das Nahe ist dann wieder ein dehnbarer Begriff. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Also wir haben eine Verheißung. Die Verheißung ist, dass Jesus wiederkommt und dass er uns verwandelt, wiederherstellt und alles rundherum, was nichts ist, wegtut und alles wiederherstellt. Nur die ganz kleine Weile ist wieder dieser dehnbare Begriff. Aber sie meinten einfach vor 2000 Jahren in ihrem Glauben, in ihrem Eifer schon, ja, es muss ja jeden Moment sein. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt noch sterben müssen und dass dann irgendwann in 50 oder in 100 Jahren erst Jesus wiederkommt. Das ist ja so eine lange Zeit. Und wenn man den guten Leuten damals gesagt hat, ja, in 2000 Jahren ist er noch nicht wiedergekommen, die hätten das nicht geglaubt. Aber okay, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, schreibt der Petrus. Das Ende aller Dinge, was sind nun alle Dinge wieder? Vielleicht die Dinge des Judentums und des Gesetzes und Mose und so weiter und das Ganze. Das könnte sein, das ist nämlich dann mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels wirklich alles zerstört worden. Da war Schluss mit Opfern und Mose lesen und so weiter. Vielleicht meint er aber auch das Ende der ganzen Schöpfung oder das Ende nur eines Zeitalters, das Ende aller Dinge. Es steht einfach nicht mehr da, das Ende aller Dinge. Und dann kann man hineininterpretieren, wie einem lustig ist. Darum müssen wir einfach an bestimmten Stellen einfach sagen, das steht so da, aber wir wissen nicht mehr. Muss man einfach so sehen und nicht krampfhaft versuchen, irgendwas hineinzuinterpretieren, was nicht tatsächlich dasteht. So, dann gab es dort zu der Zeit schon Leute, die haben dann gesagt, Auferstehung ist ja schon geschehen. 2. Timotheus 2,18. Die sind von der Wahrheit abgeirrt, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und damit den Glauben mancher zerstören. Kannst du dir vorstellen, du hoffst auf die Wiederkunft Jesu und auf die Auferstehung der Toten, die du ja vielleicht noch gekannt hast und die auch gläubig waren, und jetzt kommt da einer daher und sagt, nein, das ist ja schon alles schon lange passiert. Also, der macht ja die ganze Hoffnung kaputt, der macht ja den ganzen Glauben kaputt. Und solche Leute gab es damals schon. Und wir sehen, es gibt immer wieder Leute, die mit irgendwelchen Aussagen die Hoffnung und den Glauben von anderen ganz schön durcheinander bringen und erschüttern. Darum sollen wir wachsam sein, darum sollen wir feststehen in dem, was uns die Bibel berichtet, und uns nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten einen Blödsinn in den Kopf setzen lassen. Ja, mit den Zeichen der Zeit. Gibt es nun irgendwelche Hinweise oder Zeichen, die auf die Wiederkunft Jesu hinweisen? Wir haben ja vorher gelesen, er kommt zu seiner Zeit. Und es geht euch nichts an. Wie es der Vater festgesetzt hat, so soll das auch sein. Jetzt gibt es aber da eine Schriftstelle im 1. Thessalonicher Kapitel 5. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also wieder hier diese Aussage, der Tag des Herrn kommt überraschend. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Die Geburtswehen kommen auch plötzlich und völlig unerwartet und überraschend, normalerweise. Und genauso kommt dieses Gericht Gottes bei der Wiederkunft Jesu. Und sie meinen zuerst, uns kann nichts passieren. Dieser Jesus, der kommt sowieso nicht wieder. Schon so lange her, fast 2000 Jahre, da haben wir unsere Ruhe. Nein, ganz plötzlich wird Jesus wiederkommen. Und sie werden nicht entfliehen. Und er sagt hier weiter, ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Warum nicht? Weil für uns nicht Gericht kommt, für uns kommt Verwandlung, Umgestaltung, vollkommene Erlösung. Deshalb brauchen wir keine Angst haben vor der Wiederkunft Jesu. Überhaupt nicht. Für uns ist ja das eine Freude. Nicht, dass irgendjemand insgeheim ein bisschen Angst hat davor, was da alles passiert, wenn dieser Jesus wiederkommt. Wenn du gläubig bist, brauchst du keine Angst haben, dann wirst du ihm gleichgestaltet werden. Dann wirst du umgestaltet, einen Geistleib bekommen in dem Moment und du wirst sein, wie er ist. Und du wirst dich in himmlischen und in irdischen Regionen bewegen können. Denn, der nächste Vers, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns nicht zum Zorn bestimmt, er hat uns nicht zum Gericht bestimmt, sondern wir sollen das Heil erlangen. Und das ist doch prima. Es ist wieder die Hoffnung, die wir Christen haben oder haben sollten. Aber Leute gibt es, die haben diese Hoffnung nicht mehr so recht und sie haben irgendwo Angst. Warum? Weil irgendwelche Irrlehrer ihnen einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt haben, was da alles Schlimmes passieren wird. Und Krieg und Atomkrieg und die ganze Wirtschaft bricht zusammen und alles. Und wir mittendrin und die Hoffnung ist dann bloß noch, mei, hoffentlich ist vorher die Entrückung, dass ich das nicht mitmachen muss. Und ob überhaupt und hin und her, hier steht ganz klipp und klar, Gott hat uns nicht zum Zorn und zum Gericht bestimmt. Das Gericht, wie es auch immer aussehen wird, es kommt über die Ungläubigen, es kommt völlig unerwartet und ganz plötzlich, wie es bei Noah war mit der Sintflut. Aber Noah und seine Familie sind doch nicht untergegangen. Gott hat vorgesorgt. Gott wollte, dass Noah und seine Familie nicht in der Sintflut untergeht. Noah war nicht zum Zorn bestimmt, genauso wie wir nicht zum Zorn bestimmt sind und zum Gericht. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen anschauen, was da Sache war in dem Fall Noah. Da können wir ein bisschen was draus ablesen. Kommen wir mal dann weiter noch zum Alten Testament sogar. Aber erst einmal ins Evangelium von Lukas. Da steht was über die Tage Noahs, was da geschah. Und das müssen wir uns anschauen, was da wirklich geschah. Wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. So, immer dann, wenn Gott seine Leute weggeführt hat, rausgeführt hat, kommt das Gericht. Und wenn wir verwandelt werden, rausgeführt werden, entrückt werden, in den geistlichen Bereich gehen, kommt über das Natürliche das Gericht. Es gibt die Auslegung, das ist alles passiert, als Jerusalem und der Tempel alles zerstört wurde. Das ist eine mögliche Auslegung, das könnte so sein. Steht aber nicht so wortwörtlich da. Weil Jesus spricht auch hier von dem Tag seiner Offenbarung. Und ich weiß nicht, ob Jesus eine irdische Armee braucht, um sich zu offenbaren. Dass das ein Gericht war über die Juden und über Jerusalem und über die ganzen Gesetzesleute da, die da immer noch am Alten festgehalten hat, das ist ja unbestrittbar. Weil Jesus hat ja schon gesagt, dass dieser Tempel niedergerissen wird und dass kein Stein mehr auf den anderen bleibt. Und genau das ist auch schon geschehen. Aber dass das dann die Wiederkunft Jesu Christi gewesen sein soll, das ist jetzt für mich noch nicht ganz so nachvollziehbar. Auf jeden Fall sagt uns hier die Bibel, die Menschen werden wieder so sein wie zu Noahs Zeiten. Da müssen wir mal schauen, was war eigentlich zu Noahs Zeiten. Erst einmal vorab hat Gott, nachdem diese Sintflut war, einen Bund aufgerichtet mit den Menschen und sagte, ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Also Gott hat hinterher gesagt, sowas wird es nicht mehr geben, wo alle Menschen ausgerottet werden. Also muss, wenn Jesus wiederkommt, schon mehr gerettet werden als nur, nicht nur Noah und seine Familie, das war, glaube ich, waren 8 Leute. Aber, das wissen wir, über die anderen wird dieses Gericht kommen. Aber jetzt kommen wir mal zum Grundproblem, was war in den Tagen Noahs. Und das steht im 1. Mose Kapitel 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reute mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde. Und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Also jetzt sehen wir hier, was das Problem war, warum das Gericht gekommen ist. Nicht so einfach, wie es hier in den Evangelien steht. Ja, sie aßen und sie tranken und sie heiraten und wurden verheiratet. Das meint man ja fast, das ist alles ganz normal so abgelaufen, so kein Problem. Aber es ist entweder ein bisschen falsch ausgedrückt oder falsch übersetzt oder keine Ahnung. Im 1. Mose steht klipp und klar, dass nur Böse den ganzen Tag waren. Nur Böse, aus der Sicht Gottes. Vielleicht haben sie das selber alles gar nicht so böse empfunden. Meine, wenn alle böse sind, und das kennt man schon gar nicht mehr anders, ist vielleicht normal. Aber aus der Sicht Gottes nur Bosheit den ganzen Tag. Und Gott sagt, es reute mich und bekümmerte mich bis ins Herz hinein. Also Gott hat wirklich ein Problem gehabt damit. Und dann hat es ihn geärgert. Weil einfach aus, naja, weil jetzt habe ich so viel Wasser übrig, jetzt lasse ich einmal eine Sintflut kommen. Das war nicht so. Also es hat einen Grund gehabt. Und es hat auch einen Grund, warum Gericht kommt, wenn Jesus wiederkommt. Gericht über die, die nicht geglaubt haben, die diese Erlösung nicht angenommen haben. Und es hat auch einen Grund, warum wir, die wir glauben, nicht unter den Zorn und unter das Gericht kommen. Eben der Grund, dass einer am Kreuz bereits für unsere Schuld bezahlt hat. Dann sehen wir wieder, wie wertvoll das war, was Jesus getan hat. Und wie wichtig das war und welche Gnade das ist, dass wir das sehen dürfen und glauben dürfen, was uns das bringt. Es kann ja sein, dass nächste Woche der Tag des Herrn ist. Theoretisch möglich, praktisch auch möglich. Und da musst du wissen, dass genau du nicht dabei bist bei dem Gericht über die Erde. Dass genau du der bist, der vorher umgestaltet wird, verwandelt wird, im Himmel und auf der Erde gleichzeitig oder parallel zu Hause sein kannst. Und du wirst nicht unter irgendein Gericht fallen. Nicht, weil du so gut und so brav warst, sondern nur, weil du geglaubt hast, dass Jesus für dich am Kreuz seinen Leib und sein Blut geopfert hat. Das ist Genüge. Das hat dich gerecht gemacht. Dann haben wir vorher gerade gelesen, Noah war gerecht. Noah lebte mit Gott. Genau das, was ihn gerettet hat. So, gibt es noch eine Schriftstelle, 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die auf die letzten Tage ein bisschen hinweisen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Also er führt hier ziemlich viele Punkte auf, wie die Menschen in den letzten Tagen sein werden und dass das schwere Zeiten sein werden. So, jetzt musst du aber wieder dran denken, was wir vorher gesagt haben. Die letzten Tage sind schon vor fast 2000 Jahren gestartet. Und wenn du die Geschichte der letzten 2000 Jahre ein bisschen so anschaust, dann gibt es immer wieder Zeiten und Phasen, wo die Menschen so waren. Man kann nicht sagen, ja, heutzutage ist es so. Denkst zurück an die Nazi-Zeit, was da alles gemacht wurde, da waren die so. Denkst zurück, da können wir nicht mehr zurückdenken, ist schon zu lange her. Auf Mittelalter, Hexenverbrennungen, Verfolgung von Christen oder Napoleons Zeitenkriege, 30-jähriger Krieg, keine Ahnung, was noch alles für Kriege und für schlimme Zeiten waren. Pest hat es gegeben. Es gab eigentlich keine guten Zeiten, so richtig dauerhaft. Das, was wir jetzt hatten, die letzten 70 Jahre, das haben da eh, ist fast schon die besten Zeiten, die es jemals gegeben hat. Also man kann nicht sagen, aha, genau jetzt so, 3 Tage bevor das Jesus wiederkommt, werden die Leute so sein. Die sind die ganze Zeit schon so. Einmal mehr und einmal weniger, einmal mehr an dem Ort, einmal mehr am anderen Ort, bis sie irgendwann wieder gemerkt haben, so kann es jetzt auch nicht weitergehen. Und obendrein haben sie dann noch eine Religion schön parat, weil dann sucht man ja Gott nicht, weil dann hat man eine Religion in der Tasche, das passt dann schon so. Und der wahre Jesus wird nicht gesucht. Und der Paulus sagt klar zum Timotheus, von diesen Leuten wende dich weg. Die tun dir nicht gut. Ja, aber wir müssen doch denen auch das Evangelium verkünden. Aber die verkünden eher dir, was für dich nicht gut ist. Also wende dich weg von solchen Leuten, da hilft es einfach nicht. Es ist Fakt. Vor allem hier eine Sache, wo drin steht: mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und was heutzutage wieder so propagandiert wird, ist ja die sogenannte Spaßgesellschaft. Alles muss nur noch Spaß machen. Von Treue und von Hingegebenheit und von Fleiß und so weiter. Ist ja, das wird ja nicht mehr genannt heutzutage. Das ist ja uncool. Spaß muss machen, egal was das beim anderen auslöst. Hauptsache, ich habe Spaß gehabt. Also das ist schon ein bisschen so ein Zeichen von diesen Tagen. Aber wie gesagt, gab es immer schon in den letzten Tagen und wird es auch immer geben, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Nur wird immer gemeint, ja, das muss 3 Tage, bevor das Jesus wiederkommt, so sein. Und dann ist der Weltuntergang. Und das Gericht, das dann kommen wird, es wird nicht nur die Menschen erreichen, sondern auch vor allem Satan und seine Dämonen, habe ich vorher schon gesagt. Der Satan und seine Engel und Dämonen werden auch gerichtet und verurteilt und in das ewige Feuer geschmissen. Das müssen wir einfach so sehen und wissen. Und wenn dich der Satan manchmal wieder mal angreift und dir Schwierigkeiten bereitet, dann kannst du nur vielleicht zwischendurch einmal wieder daran erinnern, was mit ihm passieren wird für seine Frechheiten, seine Bosheiten. Dass er der ist in das ewige Gericht kommt und dass ich der bin, der nicht ins Gericht muss, weil... Und du weist ihn darauf, freundlicherweise darauf hin, dass Jesus für dich ins Gericht gekommen ist am Kreuz. Und das mag er nicht so gern hören. Da hat er sich selber, wie man heute so schön sagt, ins Knie geschossen. Matthäus 25, 41 sagt uns nämlich, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geh von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Es ist der biblische Beweis, dass der Teufel und seine Engel, seine Dämonen sind da das, ins ewige Feuer müssen. Matthäus 25, 41 war das. Das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und außerdem hat der Paulus geschrieben, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Das klingt gut und es ist gut. Viele haben so Angst vor dem Satan und den Dämonen. Dabei hat Jesus uns ja Vollmacht gegeben über Satan und seine Dämonen. Es wird dann immer vergessen. Nein, wir treten drauf. Also, wir haben die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und dass wir nicht dem Gericht und dem Zorn ausgeliefert sind, sondern ein unverwelkliches, ewiges Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist, für uns werden wir empfangen, schreibt der Petrus in seinem Brief. Ein Erbteil, unverwelklich, es wird nicht vergehen, es wird nicht irgendwo welk und verrosten und Motten zerfressen. Es ist in den Himmeln für uns aufbewahrt, ein ewiges Erbteil. Und dieses Erbteil ist eben, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Jetzt komme ich noch zum Thema, ist zu dem Wiederkommen Jesu oder endzeitlichen Thema immer wieder mit einfließt. Das ist dieses neue Jerusalem. So viele beschäftigen sich so sehr mit dem irdischen Jerusalem und versuchen, dieses irdische Jerusalem besser zu machen. Und das ist fast nicht machbar. Wenn man da im Fernsehen immer die Berichte sieht von den verschiedenen Religionen, wie sie da in Jerusalem versuchen, jeder seine Religion als die richtige und die beste und die schönste hinzustellen und eine Kirche wird über die andere drüber gebaut und zu der Zeit dürfen die rein und zu der anderen Zeit die anderen und machen da ihren Brimborium, dann denke ich mir immer, oje, was soll das denn? Aber die Bibel berichtet uns von einem himmlischen Jerusalem. Und er sagt im Hebräerbrief, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und so weiter und so fort. Also es gibt ein anderes Jerusalem, nicht das da, das aus Stein und Fels und irdischem Material gebaut ist. Es gibt ein himmlisches Jerusalem. Das Jerusalem droben wird es auch genannt. Und der Paulus schreibt im Galaterbrief, was das bedeutet, dieses Jerusalem hier und dieses Jerusalem droben. Und da geht es auch um das Gesetz, Judentum oder Glaube an Jesus Christus. Und da zieht er dann diese alttestamentlichen Gleichnisse hervor. Es ist Galater 4, 21 bis 26. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien, das ist die Sarah. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, Gesetz, also die Gesetzestafeln empfangen, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar, die Magd, die nach dem Fleisch den Sohn geboren hat. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Dem jetzigen, dem irdischen Jerusalem entspricht das. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Also dieses jetzige Jerusalem, dieses Judentum in dem Sinn, ist Sklaverei. Das Jerusalem droben aber, sagt er im nächsten Vers, das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Das ist das Bild vom Berg Zion, vom wahren Jerusalem. Um das muss es uns gehen. Und dieses himmlische Jerusalem wird mit Jesus, wenn er auf die Erde kommt, auch auf die Erde kommen. Denn wenn Jesus auf die Erde kommt, dann nimmt er seine Stadt auf die Erde mit. Er wird nicht in dem jetzigen irdischen, fleischlichen, steinernen Jerusalem residieren. Er bringt sein himmlisches Jerusalem nämlich mit. Und übrigens, der Name Jerusalem, wenn man übersetzt, bedeutet Stadt des Friedens. Und dann sehen wir schon, das jetzige Jerusalem ist keine Stadt des Friedens. Da gibt es Terror und Krieg alle Zeiten und viel Polizei und viel Militär und viel Religion, hat also mit Stadt des Friedens nicht recht viel zu tun. In der Offenbarung heißt es nämlich von dem neuen Jerusalem, dass das aus dem Himmel herabkommt. Das steht hier. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und ein paar Verse weiter wieder. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Also der Johannes durfte schon in seiner geistlichen Vorausschau sehen, wie dieses neue himmlische Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde herabkommt. Da ist dann Jesus zu Hause. Und von dort aus wird er, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das steht nicht so in der Bibel, aber es ist meine Meinung, dass Jesus dort seinen Regierungssitz hat und dass er von Jerusalem aus diese ganze Erde, diese neue Erde, diesen neuen Himmel, alles zusammen regieren wird. Und dieses himmlische Jerusalem wird sowas von herrlich sein und so wunderbar, wird uns auch noch mitgeteilt aus der Offenbarung. Bin ich doch in die Offenbarung noch ein bisschen hineingekommen. Und ich sah keinen Tempel in ihr, in diesem neuen Jerusalem. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und so weiter und so fort. Also es wird auch noch wieder Nationen geben. Und sie bringen das Gute und die Herrlichkeit der Nationen zu dieser Stadt. Mehr ist uns ja nicht berichtet, wie das dann detailliert ausschaut. Nur im Kapitel 21 ist noch ein bisschen mehr beschrieben von den Stadttoren und Perlentoren und so weiter. Kann man ja nachlesen, aber recht viel mehr ist uns ja auch nicht beschrieben. Aber nur eins möchte ich damit sagen, wir brauchen uns nicht so sehr um dieses Jerusalem, das jetzt hier auf der Erde ist, bemühen, denn Jesus wird ein neues mit ihm bringen. Das ist das Schöne der ganzen Sache. So, jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Thema, das wir noch anreißen, das aber in christlichen Kreisen ja sehr populär ist. Das ist das Thema mit dem Antichristen. Anti bedeutet gegen, Gegenspieler oder anstelle von jemand. Und es sagt uns eigentlich nur der Johannes in seinen Briefen vom Antichristen. Und schauen wir mal, was ich da lesen kann. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also der Johannes hatte damals Probleme mit den Leuten, die Jesus und Gott geleugnet haben. Das war das Problem, das er damals hatte. Das heißt nicht, dass man jetzt hergehen kann nach 2000 Jahren und sagen, aha, jeder, der jetzt den Vater und den Sohn leugnet, ist der Antichrist und fertig. Also es gibt verschiedenste antichristliche Aussagen. Letztendlich ist alles antichristlich, was gegen die Wahrheit von Jesus gelehrt wird. Und nicht jeder, der heute von Jesus spricht, ist auch unbedingt ein Christ. Jesus wird auch in Islam als Prophet gelehrt, steht auch im Koran von Jesus, aber eben nicht als Sohn und als Erlöser. Jesus wird in vielen Religionen und esoterischen Lehren mit eingefügt, weil es ja, ging da wenig gut und da haben ein paar Christen dann auch noch ein bisschen verdrehen mit dieser Lehre, weil sie sind ja froh, wenn Jesus auch genannt wird in der ganzen Sache. Man muss immer aufschauen, wie ist das Gesamtpaket der Lehre einer Gruppe oder einer Organisation oder eines bestimmten Menschen. Da gibt es einfach sonst nichts wie voll Geistes zu sein und geistliches Gespür zu entwickeln, um zu erkennen, läuft es richtig oder läuft es nicht richtig. Und wenn irgendjemand den Menschen totale Sündenvergebung verspricht, wenn er durch ein bestimmtes Tor an einem bestimmten Dom zu einer bestimmten Zeit marschiert und nicht Sündenvergebung durch das Blut Jesu Christi, dann ist es ebenso eine antichristliche Lehre. Weil es bedeutet, ja, da gehst du durch, hat er die Sünden vergeben, Kreuzigung brauchen wir dann nicht. Wird nicht so direkt gesagt, aber unterm Strich ist es so. Also entweder Sündenvergebung durch Jesu Blut oder Blutopfer oder keine Sündenvergebung. Wenn jemand lehrt, dass Sünde im Ganges abgewaschen wird, dann ist es eine antichristliche Lehre, weil es gegen die Lehre von Christus geht. Und was weiß ich, was es sonst noch für Lehren gibt, wie die Menschen ihre Sünden loswerden sollen. Wenn es nicht über die Sinne, Kreuzigung, Blut, Fleisch und Blutopfer Jesu geht, ist es antichristlich. Entgegen der Christus-Lehre, entgegen dem, was Jesus Christus getan hat. Und da soll man immer ein bisschen schauen, welche Geister hinter welchen Organisationen oder Lehren stecken. Denn der Johannes schreibt nämlich vom Geist des Antichristen. Die meisten meinen, der Antichrist ist eine Person, ein Mensch. Aber er schreibt hier vom Geist des Antichristen. Denn wenn der Antichrist ein Mensch gewesen wäre, dann wäre er schon lang gestorben. Weil er sagt hier im 1. Johannes 4,3, und er ist jetzt schon in der Welt. Und wenn es ein Mensch gewesen wäre, der Antichrist, dann wäre er schon, entweder wäre er 2000 Jahre alt oder er ist schon lang gestorben. Also vermutlich ist es eigentlich ein Geist, dieser Antichrist, der sich in Menschen natürlich manifestiert, die irgend antichristliche Lehren verkünden. Ein paar Versen weiter nennt es auch den Geist des Irrtums. Das ist der antichristliche Geist, einfach der Lügner. Unterm Strich ist es wieder eigentlich der Satan. So, also nicht irgendwelche politische Weltherrscher oder so, sondern es sind Geister, antichristliche, die sich in Menschen offenbaren, die den Lügen auf den Leim gegangen sind. Und der Johannes schreibt, dass wir diese Antichristen, diese antichristlichen Lehren überwinden sollen und überwinden können, weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und so sehen wir wieder, die einzige Chance, die wir haben, ist der Heilige Geist, der in uns ist, und der ist größer als dieser antichristliche Geist. Und diesen antichristlichen Geist, heißt es, wird Jesus mit dem Hauch seines Mundes vernichten bei seiner Erscheinung, bei seiner Ankunft. So kommen wir wieder zurück zu dem Thema der Wiederkunft Jesu. Und er wird in dem Moment diesen antichristlichen Geist vernichten bei seiner Erscheinung. Unterm Strich wieder den Satan und seine Engel und Dämonen wird er hinauswerfen, hinabstoßen in dieses Höllenfeuer und Schluss ist mit lustig. Es ist einfach der religiöse Geist, der das Problem macht. Es ist ein religiöser Geist, ist ein antichristlicher Geist. Und die ganzen Probleme oder die meisten Probleme und die größten Probleme, die die Welt seit diesen 2000 Jahren hat, sind eigentlich immer religiöse Probleme gewesen. Die meisten Kriege aus irgendwelchen religiösen Gründen entstanden. Oder Religion dann noch vorgeschoben, dass die dummen Leute drauf reinfallen und dann mit Hurra in den Krieg zu ziehen. Und ja, aushalten mussten es die ganz normalen Leute wieder. Schon damals waren religiöse Juden die größten Feinde des Christentums. Mit wem hat Paulus dauernd Probleme gehabt? Mit den Römern nicht, aber mit den Juden. Dauernd Probleme. Oder wie es war in Ephesus, da hat er Probleme gekriegt mit den Silberschmieden. Weil die haben da so silberne Artemis-Tempel gemacht und was weiß ich noch was für Figuren. Und der Paulus hat dann seine Lehre verkündet, dass man das ja nicht braucht. Dann haben die dann einen Aufruhr gemacht gegen den Paulus und er musste fliehen. Da hat er noch Schwierigkeiten gekriegt mit solchen, aber auch wieder Religiöse, die dann für den Tempel der Artemis da Figuren und Statuen und Tempelbilder gemacht haben. Mit denen hat es Probleme gegeben. Mit den normalen Leuten kein Problem. Immer mit den Religiösen. Ja, Paulus nennt auch so ähnliche Schriftstelle, aber er betitelt es nicht als Antichrist. Das kann man nachlesen im 2. Thessalonicher 2,1. Will ich aber jetzt nicht alles aufführen, weil sonst wird es einfach zu lange. Er sagt nur hier, dass diesen Gesetzlosen, wenn er geoffenbart werden wird, der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Das müssen wir wissen, dass Jesus nicht ein Problem hat mit dem Antichristen oder mit sonst irgendjemandem. Der Hauch seines Mundes reicht aus. Vielleicht sagt Jesus bloß, weg mit dir, es reicht. Wenn Jesus es sagt, dann wird er nicht sagen, ich mag aber nicht. Weil Jesus das Haupt ist über jede Macht und jede Gewalt. Und was Jesus sagt, wird geschehen. Dann heißt es da in dieser Stelle, dass dieser sogenannte Sohn des Verderbens oder auch vielleicht Antichrist gemeint ist, sich in den Tempel Gottes setzen wird. Dann sagen viele, ja, da muss jetzt der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden, weil dort muss dann der Antichrist sitzen. Und der Meinung bin ich nicht, weil der Tempel ist erstens schon zerstört, der damals gestanden hat, und ein neuer glaube ich nicht, dass da gebaut werden wird. Aber was ist im neuen Bund der Tempel Gottes? Die Bibel nennt den Tempel Gottes eigentlich die Gemeinde. Und da müssen wir hellhörig werden, dass sich solche antichristliche Lehren in die Gemeinde Gottes hineinschleicht, in diesen Tempel, und die Gemeinde verführt und die Gläubigen in die Irre führt und verführt mit irgendwelchen antichristlichen Lehren. Das war damals schon zu der Zeit, als die Christen konnten nicht überwältigt werden. Und dann kam der Kaiser Konstantin und machte dieses Christentum zu seiner Staatsreligion, aber er ist dann der Chef gewesen. Und so hat er sich hineingeschlichen in das Christentum und hat eine Religion daraus gemacht. Und das ist eine ganz üble Sache. Und da muss man einfach im Geist helle sein, damit man nicht diesen Leuten auf den Leim geht und dem nachläuft, weil nicht alles, was sich gut anhört, ist auch gut. Und übrigens, wir erwarten nämlich nicht den Antichristen, wie manche so sehnsüchtig schon bald drauf warten. Nein, wir erwarten Jesus, wir erwarten die Wiederkunft Jesu Christi und sie wird zu seiner Zeit kommen. Und wir sind nicht unter dem Zorn und unter dem Gericht. Wir werden Erlöste sein, wir werden ihn sehen, wir werden verherrlicht werden in ihm. Und das soll unsere Sichtweise der ganzen Sache sein. Wie das dann in der neuen Schöpfung ausschaut, in der neuen Erde und dem neuen Himmel, da dürfen wir uns dann so richtig mal überraschen lassen. Wäre auch keine Überraschung, wenn uns Jesus das alles vorher schon so genau sagen könnte. Aber ich glaube, dass es sowas von herrlich ist und so schön, dass wir uns das heutzutage nicht vorstellen können. Und deshalb kann er uns das auch in unserem begrenzten irdischen Wissen und Verstand überhaupt nicht mitteilen. Nur ein bisschen angedeutet, wie es beim Neuen Jerusalem und so weiter in der Offenbarung steht. Aber es wird vollkommen sein und herrlich sein und wir werden nicht mehr das Problem haben, wo wir jetzt vielleicht denken, mei, was werden wir da bloß die ganze Zeit tun? Das Problem werden wir nicht mitnehmen darüber. Da lassen wir uns als einfach überraschen. Jesus wird auf jeden Fall zu seiner Zeit wiederkommen. Amen.